Und damit herzlich willkommen zurück zu Eintracht Lebenslang Folge 91. Ich bin der Tobi und heute Abend mit mir dabei der Kiwi. Hallo Kiwi.
Hi.
Und der Martin. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Und der Justi ist auch wieder da. Hallo.
Moin, moin. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt Hyvää Joulua schon sage, aber das ist noch zu früh, also sparen wir es noch ein bisschen.
Frohe Weihnachten?
Genau.
Ah, mein Finish wird immer besser.
Ja.
Ja, Folge 91. Wir müssen gucken, ob wir denn bei 95 eine Doppelfolge machen. Das ist jetzt,
stimmt,
denke ich mir, stimmt, wahrscheinlich der einfachste Weg, um zu 97 zu kommen.
Neuer Podcast gegründet danach und anderen Namen.
Ja, alle 95 Folgen nennen wir uns um und fangen mit einer neuen ersten Folge an.
Ja. Und ihr seid hier auch richtig, wenn ihr Daten statt Gefühle sucht. Oder Feelings heißt das, glaube ich, heutzutage neu im Modus. Aber egal. Wir wollen heute erstmal über das Spiel...
Daten statt Worte.
Daten statt Worte. Hashtag Daten statt Worte. Ja, wir reden über das Spiel gegen Türkgücü München und das kommende Spiel gegen den 1. FC Magdeburg. Wenn es denn stattfindet, wenn nicht doch noch irgendetwas dazwischen kommt. Man weiß ja nie, kam gerade rein, dass Josua Kimmich, surprise, surprise, Corona-positiv getestet wurde. Wer konnte das erwarten?
Hat jemand von euch das Heute-Journal gesehen? Das war richtig gut, wie die Sportsprecherin da dann gesagt, wirklich so richtig aufgehört hatte mit: Sie wissen, Kimmich ist ungeimpft. Also wirklich so genervt und mit einem, also in der Tonlage, dann dachte ich damit, das war richtig, richtig schön subtil nochmal reingewirkt. Ja. Also, und das irgendwie ein paar Stunden, nachdem er gesagt hat, er will sich vielleicht impfen lassen, ne? Also war der heute auch schon in Nachrichten dann. Aber, ja. Erst jetzt in 10 Tagen hat er 2G.
Ja, das ist der schnellere Weg. Also wenn das gut übersteht, ne, ohne schwere Komplikationen und Long-Covid oder sowas, dann ist er schneller durch, als wenn er sich impfen lässt. Ja.
Und er hat jetzt noch ein halbes Jahr Zeit, Nachforschung anzustellen, ob er sich dann impfen lassen will oder nicht.
Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute, aber
ja, auf jeden Fall.
Ein bisschen schadenfroh ist man schon.
Ja, vielleicht
wäre vielleicht besser gewesen, wenn er sich, wobei das Ding ist halt, wenn er sich impfen gelassen hätte und dann irgendwie trotzdem mit Impfdurchbruch und so, dann hätte das richtig ausgeschlachtet worden bei dem auch, ne, von den Querdenkern, aber, ja.
Ja, wollen wir vielleicht, das können wir kurz als Info, Peter Vollmann hat ja im NDR in der Halbzeitinterview gesagt, dass alle Mannschaft und drumherum bei Eintracht 100% geimpft sind. Wo wir uns ja auch letzte und vorletzte Woche noch nicht so ganz sicher waren, weil du ja ein paar Spieler hattest, die in sozialen Medien kritisch da irgendwas gepostet haben, über Mai, Robin Krause zum Beispiel. Aber die haben das in der Mannschaft wohl so gemacht, dass sie Einzelgespräche geführt haben und Peter Vollmann hat auch selber gesagt, er hat dazu nichts gesagt. Das ist nicht sein, er ist dafür der falsche Mann, da irgendwas zu sagen, weil er sich da nicht hundertprozentig auskennt oder nicht, also, ne? Er ist halt nicht vom Fach, was auch vollkommen richtig ist. Der Mannschaftsarzt hat die Einzelgespräche geführt und ist auf die Bedenken der Spieler und die Sorgen, Nöte und so weiter eingegangen, konnte die ausräumen. So wie es jetzt kommuniziert wurde, sind alle geimpft. Weiß man natürlich wieder nicht, ob das stimmt, aber ich unterstelle da jetzt einfach mal, dass es so ist, wie sie es gesagt haben. Es wäre nämlich doch dann ziemlich dämlich, wenn hinterher was anderes rauskommen sollte. Ist jetzt nicht ganz Markus Anfang Style, aber das wäre schon ähnlich peinlich, auch wenn es denn wahrscheinlich nicht irgendwo in der ersten Bundesliga in der Halbzeitpause nochmal ausgeschlachtet wird, danke NDR, dass wir uns 13 Minuten in der Halbzeitpause nochmal Werder Bremen und den ganzen Fall angucken durften und die Zusammenfassung vom scheiß Hanoi-Spiel von Freitagabend, das 0-0 ausgegangen ist. Top. Und dann noch das Interview mit Peter Vollmann 2 Minuten reingequetscht. Super.
Aber die Denkweise von dir finde ich ganz gut. Ich kenne mich da nicht mit aus, deswegen hole ich jemand anderen ran.
Ja.
Könnte man in allen Bereichen so machen, wo man sich ein bisschen gut auskennt.
Also, ja. Ja.
Vielleicht dazu auch, was ich vorhin wieder gesehen hatte unter einem Post irgendwo bei Facebook, wo es wieder um die Fanabteilung, um diese ganze Diskussion ging und das ja, die haben ja keinen neuen Kandidat oder keinen eigenen Kandidaten präsentiert, bla bla bla. Und ein Kritikpunkt war da auch, ja, was ist denn mit der Fanabteilung? Und die haben ja auch Anfang des Jahres gesagt, oder viele Kritiker von Peter Vollmann haben Anfang der Saison gesagt, dass er nicht in der Lage ist, eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Hat das so einer gesagt? Also von uns zum Beispiel keiner. Wir haben gesagt, die Mannschaft ist schlagkräftig, aber es würde auch günstiger gehen. Das ist der Kritikpunkt. Nicht, dass er keine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine stellen kann, weil er ist ja schließlich Experte für die dritte Liga. Also muss es in der Liga ja funktionieren, wenn es in der zweiten Liga nicht funktioniert. Das war der Kritikpunkt von uns jetzt jedenfalls.
Ja, dass es nicht 100%ig optimal zusammengesetzt ist, dass da Spielertypen sich ein bisschen ähneln und dass man da vielleicht mehr Breite auch gerade haben könnte, also auch qualitativ halt und Persönlichkeiten halt oder Spielertypen mäßig auch. Also das ist halt wieder zu, entweder erstmal, das ist typisches Denken, entweder es ist 0 oder 1, also es ist aber, dazwischen gibt es nichts und wir, wenn man ein bisschen versucht hat, darüber zu reden, ja, Kritik sich zu äußern, dann heißt es gleich, ja, ihr müsst es ja gleich ganz total schief gehen und, habe ich auch, ihr habt es nie behauptet, dass es total schief gehen wird, also, wo die Spieler kamen, sah es eigentlich ganz gut aus.
Es ist nicht alles blau oder gelb, manchmal ist es halt auch blau und gelb.
Ja.
Die Tasse von Jussi.
Apropos Breite des Kaders, das leitet doch vielleicht gleich ganz gut über zum aktuellen Spiel vom letzten Samstag gegen Türkische München. Was war eigentlich mit Luis Görlich? Wurde es irgendwie kommuniziert? Ist der irgendwie ausgefallen?
Weil der war da nach dem Spiel, als die Mannschaft in die Kurve gekommen ist, zum Feiern, also die Feiern nur mit Block 9, auch wenn der leer war, als der da kam, aber vor Block 9 standen die dann. Und da war er dabei mit normalen Alltagsklamotten.
Also es wurde vorher in der PK nichts gesagt, dass er verletzt ist. Ne? Der war einfach nur noch nicht im Kader quasi. Er saß ja nicht auf der Bank. Nichts. Weil das ist doch dann die Frage, wie tief ist der Kader besetzt? Du hast jetzt Wiebe als etatmäßigen Rechtsverteidiger, was wir ja schon angesprochen hatten, der ja eigentlich eher aus dem defensiven Mittelfeld kommt. Der wurde jetzt da umgeschult. Und dann hast du noch einen gelernten Rechtsverteidiger und den setzt du jetzt nicht ein. Ich weiß jetzt auch nicht, was das für die Zukunft von Luis Görlich bedeutet bei Eintracht, wenn jetzt Maurice Multaub auf die Position gezogen wird und Görlich
nicht. Und wenn der ausgewechselt wird, kommt Niko Kiewski auf die Position der Linkslose. Richtig.
Was hat denn eigentlich GSN damals von Multaub gesagt? Hat das noch irgendwie im Kopf, was er gesagt hat? Aber
zumindest weiß ich nichts über Defensives. Also.
Das weiß ich auch nicht mehr so.
Ich glaube auch nur, dass er halt im 1 gegen 1 ganz gut ist oder sowas, irgendwie was mit Dribbling.
Aber er hat auch wohl schon mal Rechtsverteidiger gespielt, meine ich. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Das ist ja auch nicht unselten bei Spielern, die im rechten Mittelfeld spielen, dass sie schon mal Rechtsverteidiger gespielt haben. In Dreierketten oder sowas.
Also ist jetzt nicht tragisch, er hat das ja ganz okay gemacht auf der Seite, aber es ist halt so, zeigst du die Lage auf, was passiert, wenn einer ausfällt, der halt, wo kein Backup ist. Was wir letzte Saison mit dem Linksverteidiger hatten, wo Kiwi ausgefallen ist. Das gleiche ist jetzt auf der Seite. Klar, wie fällt es nicht länger aus, aber du hast keinen, den du denn einfach ohne Probleme reinschmeißen kannst.
Finde ich auch komisch, wenn man einen Rechtsverteidiger als Ersatz holt und der dann nicht spielt, wenn der erste Rechtsverteidiger ausfällt. Also. Das vor allem, ja, wenn nicht im Kader ist dann. Also der erste Rechtsverteidiger fällt aus und der zweite Rechtsverteidiger ist nicht mehr im Kader, ohne das, was gesagt wird. Also wird er nicht verletzt gewesen sein. Das finde ich schon ein bisschen merkwürdig.
Na, ich denke, sein Auftritt war einfach, glaube ich, in Dortmund war es.
Oder? Gegen Wiesbaden. Nee.
Wiesbaden, stimmt.
Wurde zur Halbzeit ausgewechselt, ne? Ich glaube, er wurde zur Halbzeit ausgewechselt.
Ja. Anscheinend hat den Auftritt halt den Trainer nicht gefallen, hat ja auch viel im Publikum nicht gefallen und ich denke mal, das hat jetzt einfach jetzt damit zu tun. Bisschen schade, finde ich persönlich ein bisschen schade, aber ist halt so. Ich meine, Kiewski zum Beispiel ist ja auch zweite Mal aktuell nur und Kobi war es lange Zeit auch zweite Wahl. Jetzt hat er mal von Anfang an gespielt, aber kann halt passieren, sowas, dass man da ein bisschen schlechter.
Wir können auch das Training nicht bewerten. Kann ja sein, dass er schlecht trainiert hat.
Kann immer sein. Nein, das ist schlecht trainieren, das ist halt immer so, das weiß man halt nie und wir haben halt nie die ganzen Informationen nicht. Ich finde es immer noch, nach den Daten her hat halt Görlich sehr viel Potenzial auch, hat auch sehr viel Qualität. Warum er es dann auf dem Platz nicht zeigen kann oder im Training nicht zeigen kann, das kann ich leider nicht beurteilen. Oder kann keiner von uns beurteilen, leider.
Ja, hat ja aber zum Beispiel auch
öffentliches Training.
Ja. Aber er hat ja zum Beispiel auch gegen Ferl in Lotte nach der Einwechslung eigentlich ein gutes Spiel zum Beispiel gemacht, oder? Also ist ja.
Ja.
Nicht so, dass er irgendwie immer.
Aber den, was haben wir jetzt, den 16. Spieltag den, hatten wir jetzt einen Spieler, 15 Spiele haben wir jetzt gespielt, also ich meine, da kann ja noch vieles passieren, also.
Das sah bei beiden nicht ganz so gut aus, ne, bei beiden Pokalspielen. Bei meiner hat er zwar die Vorlage gegeben, aber sah wohl auch, ich habe den Teil davon nicht gesehen, aber hinterher gehört, dass die Leistung nicht so berauschend war in beiden Pokalspielen. Aber das macht ja nichts. Wir haben eine Premiere geschafft. Martin hat es gestern getwittert oder hat gleich darauf hingewiesen. Wir haben den ersten Trainer abgeschossen. Peter Hyballa, tschüss. Ist schon die dritte Stelle dann, wenn er noch eine findet diese Saison. Nachdem er in SBR schon vor Saisonbeginn weggemobbt wurde oder wie auch immer, was da genau gelaufen ist. Jetzt nach 7 Spielen bei Türkgücü München auch den Abflug gemacht.
Was wir auch geschafft haben, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir alle richtig getippt.
2-0, ja, stimmt.
Stimmt, ja.
Tatsache.
Ja, ich habe 2-1 getippt, aber.
Ja.
Und wir. Ich glaube, der Kommentator hat es auch gesagt: Wenn wir 1-0 in Führung gegangen sind, haben wir bis jetzt alle 7 Spiele gewonnen. Noch kein Spiel verloren nach Führung.
Ich glaube, eins haben wir unentschieden gespielt, oder?
Nee, oder?
Also in der Liga auf jeden Fall nicht.
Na, also laut Kommentar. War es so, dass sie jedes
Spiel. Achso, 1-0 in Führung.
Ja. Immer wenn wir das 1-0 gemacht haben, haben wir 3 Punkte. Gut. Wir sind verlustpunktlos nach 1-0.
Ja. Und das ist irgendwie nur in Führung gedacht. Nee. Aber erstes Tor, also die erste Führung gegangen, haben wir immer gewonnen.
Ja, wollen wir kurz über das Spiel reden. Es sah ja eigentlich die erste Viertelstunde nicht so aus, als ob da jetzt groß was gehen würde. Es war ein reines Fehlpass-Festival. Überhastete Abspiele grundsätzlich zum Gegner. Nach vorne ging gar nichts. Türkgücü hat, ich will jetzt nicht sagen Druck aufgebaut, aber die waren schon irgendwie tonangebend. Und dann fällt aus dem absoluten Nichts einfach das 1-0. Wunderbare Vorarbeit von Multaub. Kobi, der in. Ich glaube, das war Multaub hinten an einer.
Den langen Pass nach vorne hat Krause gespielt.
Echt? Ich dachte, das wäre Multaub gewesen.
Nee, war Krause.
Genau, Kobi in der Grätsche den Ball quasi zu Lauberbach rüber und wir den dann reinschiebt, also eiskalt aus der Entfernung. Sowas haben wir schon Ewigkeiten nicht bei Eintracht gehabt. Ein Stürmer, der dermaßen eiskalt einfach ein Tor schießt aus der Distanz, wenn das Tor frei ist im Prinzip und trotzdem muss er den noch genau an den Pfosten platzieren, damit er reingeht. Also ganz, ganz, ganz
cool. Kroschwitz hat solche Tore auch manchmal gemacht letzte Saison.
Wer?
Ich sag nicht mal ja nur.
Der ist doch auf dem Mathe.
Und Hoffmann konnte das auch.
Hoffmann konnte das auch, ja.
Hofmann. Der ist nicht auf dem Mottos-Poster.
Hofmann, ne.
So alt ist er nicht.
Ja.
Er ist tatsächlich Krause.
Ist tatsächlich Krause? Okay, dann hatte ich mich verguckt.
Ja.
Damals Krause, ich dachte, es wäre Multaub gewesen, dass der gerade ein bisschen nach vorne geschoben hätte, aus der
Abwehr. Ja, sehen sie auch ein bisschen ähnlich aus, so aus der Fahne. Und ich finde die Nummern immer noch, also wenn man die versucht, die TV-Bilder zu analysieren, wie ich es auch immer mache, da kann man kaum die Nummern erkennen, das ist fürchterlich.
Es ist einfacher, die Spieler so zu erkennen, als die Nummern zu erkennen.
Ja.
Krause hat rote Schuhe, das ist immer das, was mir auffällt, also diese rot-orangenen Leuchtdinger.
Muss ich mal drauf achten.
Ich habe ja gedacht, ich hab schon befürchtet, dass Lauberbach zu lange wartet mit dem Abschluss. Ich konnte genau sehen von meinem Platz aus, wie der Platz zum leeren Tor immer kleiner wird, wie der Abwehrspieler angegriffen hat, der schießt doch und dann hat er doch noch gepasst.
Ja, es war eine ziemlich kleinere Torwahrscheinlichkeit, also expected goals mäßig jedenfalls nur 5%iger Torwahrscheinlichkeit, also hat er sehr gut getroffen, muss man sagen, aus der Position.
Was hat der Torwart eigentlich da gemacht?
Der ist stehen geblieben irgendwie, oder? Ja. Er ist irgendwie
Nee, ich glaube, der war da weit, so weit draußen, damit er, falls da versucht wird, einen Steckpass zu spielen, dass er halt schneller draußen ist, weil der Ball ja, also ist halt ein Umschaltmoment, da kommt er vielleicht auch nicht so schnell nach hinten, weil da steht der Torwart ja nun mal auch draußen, denn der Ball war ja kurz davor noch in unserer Hälfte und Türkgücü hatte uns da reingepresst. Also, man kann verstehen, dass er da so weit draußen stand und Lauberbach hat das aber gut zu seinem Vorteil genutzt, auf jeden Fall beim Abschluss.
Torwart steht so ja, so schräg, bisschen ein, zwei Meter vom Elfmeterpunkt entfernt. Aber er ist gerade, kommt gerade auch angelaufen, also ist nicht gerade bereit, sozusagen, den Ball zu halten. Sondern er kommt so im Laufen und dann, oder läuft zurück und dann bleibt Gott stehen und dann kommt der Schuss schon und, ja. Dann ist er im Tor. Was mir, ich habe das Spiel nicht gesehen, muss ich dazu sagen, leider, aber ich habe dann nur sozusagen die bisschen so die Daten mir angeguckt und ein paar Highlights. Aber was mir ja aufgefallen ist, ist halt, dass wir wieder zwei Tore nach Temposituation geschossen haben. Also
ja,
tatsächlich Eintracht diese Saison, also sehr, sehr schnell umgeschaltet und zack, Tor. Also ja.
Wenn mich nicht alles täuscht, wären das 3-0 und 4-0 aus ähnlichen Situationen. Also klar, das 4-0 war ein Abspielfehler, aber es ging auch recht schnell. Das ja. Also von Henning, der Lupfer, der dann vom Torwart abgefangen wurde, und die Chance, die Kobi dann übers Tor gesetzt hat, das war auch ratzfatz nach vorne. Das wären ähnliche Zeitabstände gewesen.
Ja, war auch so, ja.
Ich muss auch sagen, es ging dann nach dem 2-0, was ja gleich Anfang der zweiten Halbzeit, viel schön vorbereitet von Henning und Kobylanski, Doppelpass. Wunderbar, hatte ich das erste Mal keine Angst, dass da noch irgendwas anbrennt. Also ja. Türkgücü ist zwar dann angerannt, hatte dann auch noch Halbchancen, aber es wurde nicht wirklich gefährlich. Vielleicht das Gefährliche war noch der Schuss, den Fejasi da mit dem Fuß rausgefischt hat, von Barry, glaube ich, ja. War das.
Aber wir haben halt auch wirklich sehr, sehr gut hinten gestanden und sehr, sehr gute Defensivleistung gebracht. Also unsere Abwehr war richtig gut. Ich würde sagen, auch unser bester Mannschaftsteil. Für mich war auch Behrendt unser bester Spieler in dem Spiel, muss ich sagen. Und ja, deswegen hatten ja wirklich keine wirklich große Chance. Auch mal der eine Schuss auch von halb rechts einen Meter am Tor vorbeigeht. Aber man kann natürlich auch sagen, es kann dann auch mit einem Türkgücü liegen. Es war halt wirklich dieses klassische, die haben keine Durchschlagskraft entwickelt, die haben es bis zum 16er ganz gut gemacht, aber danach war halt irgendwie Schluss und da hat Eintracht das wirklich nie irgendwas anbrennen lassen. Und Türkgücü hatte zwar mehr den Ball, aber wir hatten ja im Endeffekt viel mehr gute Chancen, einfach weil wir dann auch hinten nichts zugelassen haben und vorne dann durch die Führung eben auch in die Situation kam. Also vor dem 1-0 haben wir wirklich nach vorne nicht viel, das kam aber, wie du schon sagtest, wirklich aus dem Nix. Und das hat uns aber auch sehr, sehr gut getan in dem Spiel. Also natürlich immer guten Tor zu schießen im Fußball, aber es war für den Verlauf des Spiels, glaube ich, wirklich wichtig, dass das Tor dann gefallen ist. Und dann hat das ein bisschen auf den Kopf gedreht. Und eigentlich war das der Zeitpunkt, ab dem wir dann auch wirklich das Spiel kontrolliert haben, hatte ich den Eindruck. Also dass es mehr in unseren Gunsten lief. Ja, und dann, wie gesagt, hatten wir am Ende sogar noch mehrere, noch zwei, mindestens zwei oder drei Chancen, wo wir sogar noch ein Tor hätte machen können. Also da haben das eigentlich dann mit der Führung im Rücken sehr, sehr gut gemacht. Wie gesagt, wir sind verlustpunktlos nach 1-0 Führung und wir haben wirklich das auch eigentlich in dem Spiel gezeigt, vielleicht ein bisschen warum, dass wir damit irgendwie gut zurechtkommen, wenn wir in Führung liegen. Also dass wir dann die richtigen Sachen machen und unsere Stärken, dass unseren Stärken entgegenkommt ein bisschen.
Das ist auch der Grund, weil die Frage kam, warum wir Lauberbach nicht in unsere Top 4 zum Spieler des Tages drin hatten. Weil, ja, also er war jetzt nicht schlecht. Klar, er hat das Tor gemacht, hat aber auch ein paar Ballverluste und gerade das, was Martin sagte, es fällt ja noch auf, jetzt die Abstimmung ist auch wieder so ausgegangen. Kobi 75% gewonnen. Vor Henning und der Nicolau und Behrendt, die wir drin hatten, halt mit Abstand dahinter. Weil Torschützen grundsätzlich immer mehr gewotet werden. Das ist halt nun mal
einfach Offensivspieler
so.
Auch.
Offensivspieler generell, genau. Weil das bei uns im Moment gar nicht so auffällt, wie gut die Abwehr eigentlich steht. Und deswegen haben wir Nicolau und Behrendt. Wir haben
7 oder 8 zu 0 Spiele schon, ne?
Ja. Ja,
hinter. Mehr als die Hälfte unserer Spiele zu 0.
Ja, das ist also nur Lautern hat noch ein Tor, ein Spiel mehr. Die haben 9
Spiele. Die haben auch ein Spiel mehr als
ja.
Also, muss ja wirklich mal sagen, unsere Defensive ist, muss man auch mal appreciaten hier, weil das wird irgendwie zu wenig gemacht.
Ja,
ist natürlich auch abseits des Torwarts. Ja,
Beret hat 68% der Zweikämpfe gewonnen, zum Beispiel.
Also, wie gesagt, für mich der beste Mann, auch hat auch ein paar Mal gute, auch mit dem Ball gute Aktionen gehabt, Seitenwechsel, einen guten Freischuss geschossen und solche Sachen, also auch teilweise gegen das Pressing gut gespielt, war fehlerlos, hat mehrere Szenen entscheidend geklärt. Und auch ein bisschen CE, so ein bisschen der Abwehrchef und dass die Abwehr gut gestanden hat. Also für mich, ich habe Behrens zum Spieler des Spiels für mich gewotet. Aber ja.
Wir hatten ja, was krass war, wir hatten ja irgendwie über 60 Ballentfallungen in einem Spiel. Also richtig, richtig viel. Also haben irgendwie, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber mir kam es nur vor, als hätten wir ständig nur den Ball weggeschlagen sozusagen. Ja, was ja auch gut ist, wenn man führt oder so, ist ja nicht verkehrt. Also man hat nichts anbrennen lassen, auf gut Deutsch gesagt.
Ja, eben, wie gesagt, das hatte ich schon lange nicht mehr das Gefühl, dass nach einer 2-0-Führung hast du ja selbst als Eintracht-Fan, selbst wenn es 3-0 steht, hast du ja immer noch so, wie gegen Dortmund, dann fällt das 3-1 und du gehst eigentlich davon aus, jetzt, oder das 3-2, der Anschluss, und du gehst davon aus, ja, das geht jetzt hier noch in die Binsen. Aber diesmal überhaupt nicht. Ich saß so entspannt auf meinem Sofa. Spiel bis zu Ende ist ja nichts mehr, wir hätten ja dann noch zwei Tore schießen können und sitzt da einfach komplett neues Gefühl irgendwie. Klar, Türkic ist natürlich wirklich in der Krise zurzeit, das kommt dazu. Weißt du ja selber, wenn du einen Lauf hast, unten drin steht und dann funktioniert irgendwas nicht, dann macht der Kopf nicht. Der Kommentator hat ja auch zigmal das runtergebetet, da wie viele Spieler die dieses Jahr neu gekauft haben. Wir hatten ja vor der Saison, waren ja auch einige, die Türkic, ich glaube, Schiele selber hatte Türkic als Aufstiegskandidat getippt. Es wirkt ja nach den Transferaktivitäten auch so, als ob die angreifen wollen. Der mir aufgerüstet, aber ist halt anscheinend keine Mannschaft irgendwie. Es ist halt
vielleicht. Ich glaube auch nicht, dass Hyballa der letzte Trainer war, der da diese Saison entlassen wird.
Ja, möglicherweise ja, das wird wohl.
Die werden wahrscheinlich auch unsere 5 Trainer noch irgendwie toppen. Ja,
ja, das ist krass. In den Eintracht-Saisons irgendwie 5 Trainer schon oder so, ne?
Ja, da wird dem Erfolg alles untergeordnet, was sie gesagt haben. Innerhalb von, wie lange haben sie es gebraucht? Von der 6. Liga bis in die 3.? 4 Jahre, 5 Jahre oder so, ich weiß nicht genau. Also das ist ja, da wurde massiv Geld reingepumpt, um den Verein hoch zu pushen. Was? Da müssen wir vielleicht mal kurz drauf eingehen. Weil es ja erstmal vor dem Spiel am Vorabend, ich möchte es auch nicht größer machen als es ist, dass zwei Idioten da mit einem Banner vorm Stadion standen und dass sie nicht türkische München nicht willkommen. Was ja auch in anderen Bundesliga- oder Drittliga-Standorten, Standorten passiert ist. Was aber meist nicht aus dem Grund, warum man sie kritisieren sollte, nämlich weil es ein Investorenclub ist, sondern einfach, weil es türkische München ist. Es war von der Rechten. Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Erst einen Tag später als Eintracht, dass dann.
Sollte man auch nicht zu breit treten, hier
Streisand Effekt. Genau. Und so, ne. Das ist nämlich das Problem. Die machen einen. Man kann wirklich Kritik dran haben. Es ist im Endeffekt ein Investorenverein, genauso wie Hoffenheim. Nur auf einem anderen Level oder wie Victoria Berlin genauso vollgepumpt wird mit Geld, das ist nichts anderes und das muss man kritisieren dürfen. Und dann machen solche Vollidioten, lenken dann immer das da drauf, dass man allen sofort Rassismus unterstellt, wenn sie Kritik an dem Verein üben. Und da muss man differenzieren und die erweisen denn einem vernünftigen Diskurs einen Bärendienst mit solchen Schwachsinns Aktionen. Und es ist zwar gut, dass Eintracht sich einen Tag später leicht davon distanziert hat. Im Endeffekt waren es aber wirklich nur zwei Yogis vermummt, die vor dem Stadion standen. Und man hat denen jetzt, wie du gerade sagst, eine Plattform geschaffen, die sie nicht verdient haben. Was denn noch dazu kommt, was mich massiv gestört hat, waren die Pfiffe gegen Barry. Klar, das war, also ich hab's bei NDR haben sie nun eine Wiederholung gezeigt, wo man es nicht gesehen hat, dass er geschwalbt hat im Strafraum.
Sah halt aus, als wäre er gestolpert mehr, ne?
Genau,
aber kann im Stadion nicht sehen.
Auf Stadionsicht war es jetzt zweimal hintereinander, ne? Der Eckfahne erst einmal sich fallen gelassen, dann hat er halt beim zweiten Mal seine Täter gerufen und dann ging es doch gleich weiter, ne? Das sieht man auf Stadion halt nur einmal und ja, dann ist es halt so.
Und was man halt auch noch sagen muss, ist dadurch, also ist halt die Frage, ob er die Pfiffe dann mehr abbekommt wegen seiner Hautfarbe. Aber was halt dafür spricht, ist, dass er im Stadion halt leichter zu erkennen ist, dadurch, dass er sich optisch abhebt. Ja, aber die Frage, die ich nicht beantworten kann, ist, ob das irgendwie so ein unterliegender, unbeabsichtigter Rassismus damit spielt oder nicht. Das müssen irgendwelche Wissenschaftler, das wäre auch, wenn, glaube ich, nichts Braunschweig-typisches oder so, bevor wir jetzt mit der Schiene anfangen, ob das in solchen Stadien irgendwie so ist, müsste irgendwie dann wahrscheinlich wissenschaftlich untersucht werden. Da kann ich nichts zu sagen, weil ich es einfach nicht weiß, aber man muss halt auch sagen, ich kann mir vorstellen, dass es im Stadion eben so aussah, dass er da geschwiped hat, dann ist es eben, dass er leichter zu erkennen ist, das ist einfach Fakt. Und dann passiert sowas dann auch, vor allem wenn ich das einmal einspielt und dann auch, wenn keine organisierte Stimmung ist, die dann anderen quasi eine Alternative zu als Geräuschkulisse bietet, wo dann Leute noch mitmachen, dann wird das nochmal verstärkt. Und ich glaube, das war dann wirklich einfach nur, dass da viele Faktoren zusammenkamen, die das einfach begünstigt haben, aber ein bisschen leid tun vom Fernseher aus konnte er einem schon, weil er wirklich das vom Fernseher aus wenig verständlich war. Ich habe auch Nachrichten von Leuten bekommen, die mich dann gefragt haben, warum der ausgepfiffen wird. Also das ist aufgefallen, der NDR-Kommentator hat es auch gesagt, und ich wurde von zwei Leuten deswegen angeschrieben. Also tatsächlich, ja.
Ja, wenn der erste Halbzeit einschaltet, ne,
dann sind auch sehr viele öfter mal sehr schnell hingefahren von Türkgücü. Und er hat es dann halt irgendwann, also aus klarer Sicht hat er es dann halt auf die Spitze getrieben, weil die Sanitäter dürfen übrigens eigentlich gar nicht rennen. Da sind aufs Feld gerannt. Und dann ging es trotzdem sofort weiter. Das hat dann halt so, weil mehrere Sachen halt vorher waren, hat sich so aufgebauscht, ne? Und das, kommen halt viele Sachen zusammen. Im Stadion wurde übrigens nach Abpfiff sogar Schieber gerufen.
Okay.
Ein Sieg ist das auch.
Ja, eben. Das spielte halt so da rein. Du guckst dann halt.
Ja,
es steht 2-0 irgendwie zur 75. Minute oder so. Und
war langweilig danach, ne?
Und es wird dann gepfiffen. Fragst du. Also,
aber es war halt so, in den letzten 10 Minuten war es halt so, dass einmal wird einer an der Seitenlinie von uns total weggeflext, gibt keine gelbe Karte. Dann wird da eine Szene, wo irgendwie Kubilanski und Iber May umgehauen werden, gibt keinen Foul. Dann kriegen die wegen irgendwas Leichten, weil sie wieder schreiend hinfallen, einen Foul. Dann hat es immer weiter aufgebaut, dann hat kurz vor Schluss, wo es aus der Südkurve aussah wie ein ziemlich klares Handspiel, beim letzten Schlussversuch, gab es dann halt keinen Elfmeter und dann, baut es halt immer so weiter auf. Weil im Stadion sieht man es halt nur einmal, im Fernsehen sieht man es mehrmals, ja, im besten Falle, da hat auch eine andere Sicht drauf, als wenn man halt viel weiter weg ist und im schlimmsten Fall noch jemand davor stehen hat. Also das baut sich halt im Stadion manchmal einfach auf und ist halt etwas emotionaler als vom Fernseher oder in der Wiederholung.
Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das Handspiel haben sie gar nicht wiederholt. Also
haben sie nicht wiederholt. Glaub, ich glaube, Fernseher auch überhaupt nicht erkennen.
Nee.
Aus meiner Sicht war es aber ein Handspiel. Also er ist zumindest an die Hand gegangen, der Ball. Ich konnte nicht genau erkennen, wie weit die Hand vom Körper weg ist oder nicht. Aber er ist zumindest an die Hand gegangen.
Gut, aber wir haben gewonnen. Das ist das Wichtigste. Ja. Und wir haben anscheinend...
Das fand ich wirklich kurios, wie nach dem Spiel das ganze Stadion Schieber brüllt und Schiri ausfällt, wenn er in die Kabine geht. Das habe ich noch nie erlebt.
Verwöhnt, alle, verwöhnt. Ja, anscheinend haben wir eine Position oder eine Art gefunden, Kobi in das Spiel einzubauen. Oder ist das jetzt nur dem Gegner geschuldet? Vielleicht gleich mal auf die Frage vom Thomas zu sprechen zu kommen. Er schreibt, Michael Schiele scheint eine Möglichkeit gefunden zu haben, um Kobi einzubinden, ohne sich allzu großen defensiven Risiken auszusetzen. 4-1-2-1-2, also plus Einsatz im Sturm. Ist das auch gegen den spielerisch starken FCM Mittel der Wahl oder lieber wieder 4-2-3-1 ohne Kobi?
Ich glaube nicht, dass er gegen ihn
ab.
Ja, ich glaube auch nicht, dass er gegen Magdeburg.
Ich denke mal, steht. Also, dass er deroutet mag, ist kein Geheimnis, dass er zwei Stürmer vorne haben möchte, ist kein Geheimnis. Dass Kobe und Lauberbach sich allein, was der bei Football Manager kennt, das Big Guy, Small Guy, klassischer Targetman und so ein Schattenstürmer halt in dem Fall. Kann funktionieren, funktioniert auch gut, finde ich auch nicht schlecht. War es jetzt weniger überraschend. Es war schön zu sehen, dass Henning und Kubilanski beide auf dem Feld passen. Ich glaube, Henning ist auf der 10 quasi gesetzt, also das ist so, das will man auch so spielen. Raut ist soweit auch gut, dass das Krause dann mehr offensiv einschalten kann. Wer hat eigentlich neben Krause gespielt? Wer war denn das?
Konzbruch,
genau, weil dann hat man Konzbruch auch noch dabei. Finde ich also beide von Spielertypen her auch passen gut auf die Achterposition.
Der Kader passt dann auch besser auf diese Formation, ne? Wir haben jetzt, wenn wir jetzt mit Flügelspielern spielen, Offensiven, da haben wir eigentlich nur zwei.
Ja. Ne? Aber das ist halt sehr, also muss man auch sehen, wir waren auch sehr geradlinig, also das ist auch dann sehr, sehr sozusagen auf die Schnelligkeit ausgerichtet. Es wird wieder bestimmt Spiele kommen, wo man ja Breite auf dem Feld haben muss, wo man auch eher, wie auch im Interview bei in der Gegengrade Spezialfolge gesagt hat, dass man halt dann auch die Außen doppelt besetzt hat, dass man mehr Flanken spielen kann und so weiter. Ich denke mal, da kommt das wird dann auch irgendwann mal noch kommen. Also ich denke nicht, dass es jetzt viel mal ewig jetzt so diese 4-3-1-2 oder wie auch immer 4-4-2 Raute spielen lassen lässt. Aber es ist eine Option mehr umso erfreulicher, dass halt da Kobi auch jetzt reinpasst.
Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wir in Magdeburg nicht so spielen. Ich kann mir vorstellen, dass er da, weil Magdeburg gerade zu Hause mit der spielerischen Stärke, die haben, wahrscheinlich auch mehr den Ball haben wird und das besser machen wird, kann ich mir A vorstellen, dass der Kubilanski gegen einen Spieler, der defensiv mehr, also den er defensiv besser findet, austauscht. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass er dann irgendwie noch einen schnelleren Spieler mehr reinbringt für Konter. Oder dass er halt auch mehr wieder auf die Außen spielt für mögliche Flanken als Mittel. Und kann mir dann vorstellen, dass vielleicht wieder ein 4-2-3-1 wird oder halt dieselbe Formation mit anderen Spielern oder einem anderen Stürmer. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Müller fit ist, der schneller wäre. Der bestimmt auch im Sturm oder der auch im Sturm spielen kann. Wenn Ihorst wieder fit ist, gut, dann hätte mit dem Lauberbach, wenn er zwei große Spieler, das würde eigentlich nicht passen. Aber der wäre halt auch schneller. Also kann mir vorstellen, oder eben Peña Zauner oder so im Sturm. Dass er da eben versucht, dann vielleicht mehr Schnelligkeit zu haben, weil er vielleicht mehr kontern muss. Aber das wird sich dann zeigen. Vielleicht will er auch mit die breite Brustvariante machen und gegen Magdeburg genauso auftreten, auch wenn es ein Auswärtsspiel gegen den Tabellenführer ist, um vielleicht auch irgendwie ein Statement fußballerisch zu setzen oder vielleicht der Mannschaft was mitzugeben, irgendwie, dass man gegen jeden Gegner so spielen kann oder so. Kann auch sein, dass das vielleicht, selbst wenn es schief geht, aber man trotzdem gut im Spiel ist, irgendwie um der Mannschaft länger was mitzugeben, ist ja noch Hinrunde, da kann man das vielleicht auch mal drüber nachdenken. Es gibt verschiedene Ansätze, die man da wählen kann, verschiedene Ideen, verschiedene Wege, die man für dieses Spiel in der Hinsicht gehen kann, weil es eben auch, also Stand jetzt von dem, was wir über Mannschaften wissen, das schwierigste Spiel der Saison ist, eben auch weil in Magdeburg nicht leicht ist. Wir haben das Glück in der sportlichen Hinsicht, in allen anderen Hinsichten finde ich das scheiße, oder die Situation angesprochen mit der Pandemie, aber trotzdem Fußballer, also für mich als Fußballfan blöd, aber wir haben Glück, dass da halt jetzt keine Stimmung mehr organisiert wird, wie sonst schon die ganze Saison, weil das wahrscheinlich für uns als Auswärtsmannschaft ein Vorteil ist. Das also im Vergleich zu anderen Mannschaften, die da bisher gespielt haben. Also rein sportlich ist es gut, aber sonst eben nicht, weil es im Fußball ja sonst schon dazugehört, aber Pandemie
halt. Wegen 2G meist jetzt.
Das haben die schon vorher verkündet. Die haben schon bevor das mit 2G klar war in Sachsen-Anhalt, gesagt, dass in der aktuellen Situation, auch wegen der Pandemie, dass sie da nicht einfach so weitermachen wollen und dass das aktuell hat, wer ins Stadion gehen will, soll ins Stadion gehen und den Club unterstützen, aber sie organisieren das nicht und verlangen es nicht von allen wie sonst irgendwie. Also das haben die wegen
Die Ultras haben es
von Magdeburg, ja.
Die werden wahrscheinlich trotzdem recht ziemlich laut sein.
Also ja, es wird wahrscheinlich schon lauter sein, als wenn du irgendwie jetzt beim SCV antrittst. Aber trotzdem im Vergleich zu bis zum letzten Heimspiel von Magdeburg wird es einen Unterschied machen, der, also es wird nicht so laut sein wie da und nicht so organisiert.
Na gut, da waren auch die Ultras direkt neben einem als Auswärtsfans.
Ich meine jetzt nicht bei unserem letzten Auswärtsspiel, bei dem letzten Heimspiel von Magdeburg die Saison gegen Ferl war sogar deren letztes Heimspiel.
Ich glaube, das macht auch mehr aus, als dass die Stimmung nicht da ist, so dass die Stimmung jetzt weg ist, also dass sich eine Veränderung gegeben hat. Da würden jetzt schon die ganzen
für Magdeburg so vielleicht
zwei, drei
auch
Spiele so spielen,
ungewohnt.
Würde das wahrscheinlich nicht so viel ausmachen, wie wenn sie
Neue Situation für die Magdeburger Spieler im eigenen Stadion, ja. Weil das ist so laut, das kannst du halt auch vom Platz nicht ignorieren, wie es in Magdeburg ist. Oder wenn es halt wirklich laut ist, ist bei uns wahrscheinlich auch so. Also einfach, wenn das macht dann einfach, das ist einfach ein Unterschied. Also wenn da, das ist auch so, da macht ja auch nicht nur die Fankurve mit beim Support und so, dann ist das Stadion noch eng und da kommen dann schon ein paar Dezibel zusammen.
Was meint ihr denn, wie viel werden denn jetzt kommen? Also wie viel waren jetzt normalerweise bei Magdeburg
und
wie viel
50, waren sonst kommen? Immer Heimbereich war immer ausverkauft, aber jetzt durch 2G weiß ich nicht.
Das ist schwer aber zu sagen. Ich glaube, die Zuschauerzahl hat sich jetzt, ich weiß nicht, ob die sich verändert hat. Also die erlaubte, weiß
ich ehrlich nicht. Ich glaube nicht, die haben einfach nur von 3G auf 2G geändert und halt mehr Maskenpflicht und sowas. Und irgendwie andere. Aber sonst, ich glaube, da sind immer noch 15.000, wie sonst. Also es hat auch, glaube ich, nur die halbe Kapazität vom Gesamtstadion oder ein bisschen mehr als die Hälfte, also es ist jetzt nicht Vollauslastung erlaubt, aber war halt sonst immer in dieser Saison da 15.000 bei irgendwie 3G oder so und dann, oder teilweise sogar ohne das und da war dann halt teilweise wieder relativ normales Spieltagsflair wohl, aber das ist jetzt eben aufgrund der Lage da auch Geschichte. In Magdeburg ist die Inzidenz auch über 500, muss man auch sagen.
Wurden noch 2.000 Karten für Braunschweig verkauft, also einfach Karten verkauft, was für Karten. Ja gut, das kommt sehen, dazu, ob alle kommen werden oder nicht. Also die waren auch wirklich sehr, sehr schnell ausverkauft, immer von einer Stunde.
Ich habe eine bekommen, aber die ist mir immer noch nicht zugesendet worden. Also ich weiß nicht, wo eigentlich da kann das ja auch nicht nach Bayern länger dauern als sonst wo in Deutschland.
Du musst ja über den Weißwurst-Äquator, das dauert halt ein bisschen.
Ja.
Grenzkontrolle und so. Ja.
Ja, vielleicht ist deine Karte nicht getestet oder geimpft.
Ja, da hat Markus Söder natürlich persönlich.
Was ich sagen wollte, ist, Magdeburg, also, ja, weiß nicht, ob wir nicht vielleicht spielen, also, ich könnte sagen, dass wir genauso spielen. Ich meine, von Spiel, Stil ist es ja sehr ähnlich, gewisserweise, also, wir müssen defensiv kompakt stehen, wir werden viele, viele Zweikämpfe mehr haben, weil Magdeburg sehr viel auf Dribblings und so ausgelegt ist. Sie werden öfter den Ball haben, sie werden sehr viele kreative Pässe spielen. Da muss man schon aufpassen in der Abwehr. Und wir werden sehr wenig den Ball haben. Und wenn wir den Ball haben, dann müssen wir halt schnell umschalten. Und dann ist halt die Frage, wen sitzt sich da ein? Und da könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass die gleiche Mannschaft aufläuft, die jetzt auch gegen Türkisch und München gespielt hat, ja. Also würde ich mich jetzt nicht besonders überraschen, wenn es genauso aussehen würde. Oder vielleicht ein, zwei Positionen werden geändert, vielleicht etwas defensiver aufgestellt, kann auch sein. Vielleicht ein Doppel-6 zur Sicherheit. Also dann halt 4-2-3-1 oder so. Aber im Endeffekt denke ich mal, im Grunde wird's ziemlich ähnlich aussehen wie auch gegen Türkische München.
Ist halt die Frage, ob Wiebe wieder fit ist, ne? Was dann passiert. Ja. Ob dann Multhaupt einfach nur nach vorne schiebt, Krause wieder auf die Doppel-6 geht und Kobi raus und wieder mit der 4-2-3-1 spielen, so wie vorher. Oder ob er dann einfach Krause da lässt, wo er jetzt gegen Türkgücü gespielt hat und Kobi vorne drin lässt. Das ist halt die Frage. Aber wenn er mehr Geschwindigkeit haben will, dann würde ich vielleicht doch eher Multhaupt nach rechts packen.
Rechts. Außen. Was hat er eigentlich für Weber? Weiß jemand das?
Ich glaube, in meinem Kopf klingelt Adduktoren, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ist. Okay. Ja. Apropos Ausfälle, ich habe gerade was auf Twitter gesehen, die Profimannschaft des HC Erlangen, also Handball, ist komplett geboostert schon. Und alle haben sich ausnahmslos zusammen eine Booster-Impfung geben lassen. Ja. Also ich vermute mal, so wie ich es gehört habe, dass viele Profisportler, gerade im Fußballbereich und auch in anderen Bereichen, wo es passt, mit Johnson & Johnson geimpft wurden. Das heißt, es ist ja nur eine einmalige Impfung, aber auch schlechterer Schutz. Vielleicht ist es auch deswegen, dass so viele, also recht viele Fußballer kranken, die haben natürlich oft mehr Körperkontakte als normale Menschen. Aber vielleicht liegt es auch daran. Und da ist natürlich eine Booster-Impfung nochmal wichtiger. Ich weiß jetzt nicht, steht das nicht. Aber sollte jeder sich überlegen, ne? Also nicht nur impfen lassen, auch Booster-Impfung sich holen. Ist nicht unbedingt einfach momentan. Ich weiß, es geht nicht überall einfach gerade an Termine zu kommen. Die Schlangen bei den mobilen Impfteams sind sehr lang und werden teilweise mehrere Dutzend Menschen wieder weggeschickt, weil es nicht passt an dem Tag. Aber versucht trotzdem euch, dass ihr euch eure Booster impfen.
Muss jetzt sagen, dadurch, dass jetzt auch 2G, zumindest hier in Bayern, 4G, war auch 2G plus. Ich konnte heute nicht schwimmen gehen, weil ich keinen Test bekommen habe in der Apotheke, weil die alle ausgebucht waren. Aber grundsätzlich, dadurch, dass hier viel 2G ist, sind jetzt auch vor den Impfzentren Leute, die ihre Erstimpfung nicht jetzt abholen, was zumindest dann auch wirkt. Also muss man da auch sagen, ich glaube, nimmt dann anderen Leuten die Chance, sich zu boostern weg, was schade ist, aber andererseits sind die Impfungen tatsächlich für uns alle, glaube ich, noch wichtiger ein Stück weit und noch besser. Was wieder bei in Virologie und Epidemiologie abgedriftet, aber ist ja egal. Also das habe ich jetzt gestern von einer gehört, die da irgendwie, die meinte, eine Freundin von ihr arbeitet in diesem Impfzentrum. Und dann hat sie mal gefragt, was sind denn das für Leute? Und die hat gesagt, es sind größtenteils jetzt in Regensburg scheinbar, zumindest war das gestern und vorgestern so, dass da sehr viele Leute sich ihre Erstimpfung abgeholt haben, also immerhin.
Also Olaf,
auch so eine
Impfzentren und Testzentren auch.
Olaf. Ja, oh, das ist lieber verschlossen worden.
Stimmt, Ampel, Glückwunsch an eine neue Regierung.
Ja, mal schauen.
Deutschland.
Ja, was kann man sich den Frust bald wegkippen.
Was tippt er denn?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich wäre sehr froh über einen Sieg, weil es wäre auch ein Statement-Win und gegen stand jetzt einen direkten Konkurrenten, aber es wird ein super schwieriges Spiel, 1-1.
Ja, ich sag 2-2.
Ich sage 1-1. Ich bin gespannt, wie Magdeburg die Pause jetzt verarbeitet hat. Die Quarantänepause, vielleicht ist das noch irgendein Einfluss darauf, dass sie nicht eingespielt, was sind die eingespielten Tabellenführer,
wobei halt auch,
ja, wir haben ja auch so schlecht nach 3 Wochen Pause gespielt.
Ja, wir konnten wenigstens trainieren.
Stimmt.
Ja. Die sind, glaube ich, auch noch nicht komplett alle im Mannschaftstraining zurück, sondern nur der Großteil.
Hatten ja auch Personalienprobleme, also das wird, weiß nicht, wie es jetzt auch bei denen aussieht, aber denke mir, das kann auch noch sein, dass sie da noch beeinflusst sind. Ich sag mal, lass uns überraschen. Aber was ich nochmal fragen wollte, wir hatten jetzt 7000 Leute letztes Mal im Stadion, ne? Richtig?
Ja, 7700, glaube ich.
7700. Also mehr als 7,5 auf jeden Fall.
Ja, ist natürlich wirklich noch früh zu fragen, aber wird das jetzt so die neue Normalität sein in Braunschweig, wenn Zuschauer ins Stadion dürfen, dass es dann, ich meine zum Beispiel, ich war nicht dabei, gut, Gründe dafür, Tobi war nicht dabei, ich kenne auch ein paar andere, die nicht dabei waren, für mich kann ich persönlich sagen, ich wäre wegen der Corona-Lage in Deutschland ist vermutlich nicht hingegangen, ich bin auch jetzt in Finnland, könnte ich auch zum Fußball gehen, bin ich nicht, gehe ich meistens nicht hin, ich vermeide auch so große Menschenmengen. Auch ich glaube, ich würde es auch machen, wenn ich wüsste, dass da nur genesene oder geimpfte Menschen wären oder getestete Menschen wären. Ich würde es trotzdem vermeiden, aus dem Grund, weil ich muss ja auch dann irgendwie zum Stadion kommen, ich muss ja was essen da vorher oder halt irgendwie, das ist ja auch alles, was man da damit mit hineinbrechen muss, aber trotzdem überrascht mich das doch ein bisschen dann im Endeffekt, dass ein paar tausend wegbleiben und ich auch wegbleiben würde, kann ich verstehen, aber dann überrascht mich doch ein bisschen, dass es dann doch so wenige dann sind.
Also ich kenne viele, die den Rest der Saison da waren und jetzt nicht, die, weil sie vor allem Kinder haben, die halt noch nicht geimpft werden können. Weil die da zu jung sind oder halt aus anderen Gründen, weil sie jetzt sagen, ich gehe erst wieder ins Stadion, weil ich meine Booster-Impfung bekommen habe, die schon wirkt. Also das sind zumindest mehr Leute, die ich so kenne, als die gar nicht ins Stadion gehen, aus anderen Gründen, die vorher in den Stadion gegangen sind. Also das wird schon auch der Grund gewesen sein dieses Mal.
Also sind die Braunschweiger nur vernünftiger.
Ja, die anderen sind vorher in den Stadion gegangen.
Man kann es halt auch schlecht jetzt noch sagen, weil einfach die Situation dynamisch und neu ist und sich damit niemand auskennt. Es wird wahrscheinlich mehrere Gründe haben, von Ligenzugehörigkeit bis Leute haben sich ein bisschen abgewöhnt, bis Leute haben keinen Bock wegen Corona oder keinen Bock oder berechtigte Sorge wegen Corona.
Fanabteilung ist
schuld. Fanabteilung natürlich Initiative und Fanabteilung ist natürlich allein, nein. Weiß ich nicht, ob das neue Normal ist. Es hat auch keine, ja, wenn wir bei Fanabteilung sind, wird die Stimmung nicht organisiert. Das zieht natürlich auch Leute weniger an, wenn die Stimmung nicht so gut ist.
Gut, die Ultras sind nicht da, das ist auch wieder.
Ich glaube, das weiß ich. Also, ohne Corona wären auf jeden Fall mehr, ich hätte gedacht, ohne Corona wären wahrscheinlich ungefähr doppelt so viele da gewesen. Ja. Grob geschätzt, so 15.000. Ja, weiß ich nicht, wäre auf jeden Fall fünfstellig. Das aber spielt eine Rolle, ja. Es ist halt schwer zu sagen, ob da alles kann man einfach, weil das sind so viele Faktoren, die man aktuell nicht genauer untersuchen kann, die einfach komplett neu sind, weil diese Situation einfach ohne Präzedenz ist und ja, das muss man dann einfach mal schauen, aber ja, es ist halt wirklich Unterschiede, ne? Wie gesagt, in Magdeburg war immer ausverkauft, klar, die sind sportlich auch Tabellenführer seit Wochen, haben halt dann, da war auch immer Stimmung und das ist halt vielleicht klar, aber in anderen Stadien eben auch, 1860 hatte am Wochenende, glaube ich, was dies oder letztes Wochenende, bei ihrem letzten Heimspiel, doch gegen Duisburg jetzt, ich glaube, es war dieses Wochenende, auch 15.000 Zuschauer, also ausverkauft, 100%. In Bayern hier, wo die Corona-Lage deutlich, also nochmal eine ganz andere Nummer ist als in Niedersachsen. Und muss man auch sagen, die haben ihr Stadion dann voll bekommen, den Heimbereich.
Das ist natürlich auch keine schwierig, Ahnung. Gerade für einen Verein wie Eintracht, neue Fans zu generieren, ne? Also es ist ja immer normal, sowieso schon, dass die Fans sich abwenden. Das sind auch nicht wenig, wenn es schlecht läuft. So normalerweise schon. Dann kam es durch Corona dazu, dass einige halt einfach anderen Lebensstil entwickelt haben oder andere Prioritäten entwickelt haben. Und es kommen halt nicht so viele wie sonst dazu. Weil man, wenn man als junger Mensch zum Beispiel gerade auf der Suche nach seinem ersten Hobby ist oder sowas oder nach seinen Interessen ist, dann kommt halt Fußball gerade nun mal nicht als Stadionbesuch.
Ja, aber das ist ja bei allen so, ne?
Also ja, ist bei allen so, aber wenn es halt erfolgreich ist, dann kommt es trotz Fernsehen halt eher dazu nochmal, dass man sich damit
identifiziert. Die Hürden sind
Eintracht halt, spielt Eintracht auch halt
höher, ne? Das ist das Problem.
Eintracht spielt ja auch nicht schlecht. Ich meine, 1860 war gut die letzten Wochen wieder besser, davor viel Pech, aber die sind trotzdem als Aufstiegskandidat Nummer 1 in den Saisonstart punktetechnisch zumindest ziemlich in Sand gesetzt. Ja. Und da kommen trotzdem in einem kleineren Stadion bei stärkerer Corona, also schlimmerer Corona-Lage, doppelt so viele Menschen wie bei uns.
Ich denke, ein richtiger Anhaltspunkt wird dann das Spiel gegen Lautern sein, kurz vor Weihnachten, was da denn
los ist. Ja, aber klar, kann die Lage bis dahin,
wer weiß, vielleicht ist das überhaupt, wenn die, aber die, dann kann man jetzt schon nicht vergleichen, weil jetzt ist ja schon auch 2G runter, dieses Mischkonzept 3G funktioniert da eh nicht mehr.
Was sagen Sie jetzt mit Zottenmeppen? Was passiert eigentlich mit Meppen im
Spiel? Das steht noch gar nicht fest, ne? Das
also laut Niedersachsen-Regularien eigentlich schon. Es darf nur 50% besetzt werden.
Und nur komplett 2G. Ich glaube, Eintracht muss das noch umformulieren und dann noch kommunizieren, was genau.
Also es gab heute Informationen zu den Auswärtsspielen in Magdeburg und Würzburg, dass halt in Magdeburg 2G ist und in Würzburg sogar 2G+. Das heißt, wie schon gesagt, muss auch getestet sein. Und man muss in Würzburg das ganze Spiel über eine FFP2-Maske tragen, ne? Keine
OP-Maske. Sei denn, man ist unter 18, dann eine medizinische.
Genau. Ja, also, es ist schon sehr deutlich härtere Regeln als im Alltagsstadion.
Auch die kann man unter der Nase tragen, wie ich letzte Woche beim Einkaufen gesehen habe. Das stellt es mir sehr schmerzhaft vor. Das stellt mir
so ungemütlich vor.
Ja, es kann nicht schlimmer sein als die Maske. Also, es kann nicht komfortabler sein, als die Maske aufzuhaben. Wenn man sie schön unter die Nase klemmt und die ganze Zeit von unten hochdrückt, weil da Metallstreifen ist.
Das ist aber auch alles neu, dieses Maske tragen.
Ja, wir werden sehen.
Wir können eigentlich auch über Würzburg reden.
Ja, stimmt. Ja. Dienstag ist schon ist Würzburg.
Stimmt, ja.
Auch nicht unbedingt, also wir haben jetzt noch 5 Spiele. Und die sind alle vermeintlich nicht besonders leicht. Würzburg ist auch im Aufwind gewesen, die letzten Spieltage haben auch ein paar Mal gewonnen. Dann spielen wir gegen Meppen, das ist sowieso die Mannschaft der Stunde. Gestern gegen Viktoria Köln noch 4-0 gewonnen. Die sind dann uns vor wieder vorbeigezogen. Viktoria Köln spielen wir danach. Die haben sich richtig aus dem Keller hochgearbeitet. Und dann noch gegen Lautern, die auch eine Serie haben. Ja. Also die letzten 5 Spiele sind nicht leicht.
Ja, aber Lautern schaffbar. Steht auch so gut in der Tabelle da, wie, glaube ich, seit ihrem Abstieg in die dritte Liga. Also die sind so gut wie noch nie in der dritten Liga seit
den letzten 3 Jahren. Ich finde es aber gut, dass jetzt Spiele kommen, die uns auch besser testen, weil dann wissen wir wirklich, wo wir wirklich stehen. Ob wir dieses Jahr was mit dem Aufstieg zu tun haben oder nicht. Wenn wir die 5 Spiele jetzt gut bestehen, dann können wir uns auf die Rückrunde freuen. Wenn nicht, dann, naja, dann müssen wir halt das auch.
Ja, wird es eine ruhige Rückrunde, weil also ich
glaube, genau, dann wird es vermutlich eine ruhige
Rückrunde. Kann man vermutlich nichts mehr zu tun. Es ist die Tabelle auch nicht mehr ganz so eng. Klar, es ist jetzt immer noch ein paar Spiele, die noch nachgeholt werden müssen, aber es hat sich doch ein bisschen entzerrt. Also wenn wir jetzt gewinnen sollten, gegen Magdeburg, okay, dann ist da schon Abstand zwischen den Top 4 und dem Rest der Liga. Aber ja, Würzburg, auch Quarantäne, Spielausfall, Probleme gehabt. Auf dem Deilenberg sahen wir ja nicht so gut aus, als wir das letzte Mal da angetreten sind.
Ja, so, sagen das wir doch mal, das war das vorletzte Auswärtsspiel vor Corona.
Ja.
Ich
kann mich irgendwie gar nicht mehr erinnern.
3-1 verloren haben wir da.
Ja, das war jetzt auch. Ja. Nee, das. Ja.
Da dachte ich, oh, schlimmer kann's, also so ein schlimmes Auswärtsspiel erlebe ich lange nicht mehr. Dann haben wir nach gegen Rostock gespielt, das war noch viel schlimmer. Ja. Dann sind wir aufgestiegen.
Ja. Wie haben wir denn gegen Würzburg in der zweiten Liga gespielt?
Auswärts unentschieden und zu Hause dann im vorletzten Spieltag eine peinliche Niederlage.
Ach ja. Also ich vermute mal, wir kriegen diesmal keine 2 roten Karten.
Ich stelle jetzt die These auf, dass das Spiel in Würzburg in der dritten Liga höherklassiger wird als das Zweitligaspiel. Ja,
ich erinnere mich, oh Gott, das stimmt, Spiel. Das war ein ganz schlechtes Drittligaspiel, da die erste Hälfte.
Da haben Schwenk
zwei und absolut dumme rote Karten.
Wiedra,
gelb-rot, komplett dämlich und dann.
Ja, stimmt.
Manuel Schwenk geht schon von hinten rein. Ja. Tja.
Namen, die sich
schon wieder nach einer ganz anderen Zeit, weil wir einen Punkt geholt haben. Okay. Ja.
Also das war mehr. Dann dachten wir, im Rückspiel kannst du nur besser werden. Zum Rückspiel in Würzburg verliere ich jetzt mal keine Worte. Wir haben noch eine Rechnung offen.
Ja.
Ja, mir ist gefühlt, haben mit der ganzen halben Welt aktuelle Rechnung offen. So schlecht gespielt hat in den letzten Jahren. Aber naja.
Wer ist denn da jetzt Trainer? Die haben doch auch den Trainer gewechselt.
Schwarz, oder?
Ziegner ist noch weg.
Schwarz.
Der auch immer hier.
Alois.
Hier immer. Nee.
Anderer Schwarz.
Anderer Schwarz, Sandro? Okay.
Ja, weiß nicht. Oh, Danny?
Trainer, warte, ich hab ja gesagt, gerade
auch. Wir sehen Schwarz beim Trainer von Würzburg.
Danny, ja, das Danny ist Schwarz.
Besser schwarz als rot.
2 Siege, ein Unentschieden hat er raus. Unter anderem gegen Kaiserslautern 2-0 gewonnen.
Ja, vorher bei Bayern 2. Nicht sehr erfolgreich, aber.
Oh. Ja. Ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, da über eine Aufstellung oder einen Tipp zu reden, weil was auch immer bis dahin passiert, was auch immer in Magdeburg passiert, wird das alles.
Ja, wir können ja tippen, Mensch. Wir können ja tippen.
2-3 auswärtig.
Was? 2-0? Und was ist
Martin gesagt? 3-1 habe ich gesagt.
3-1, okay. Ich sag auch 2-0 für Auswärtssieg.
Ich sag 1-0 Auswärtssieg. Das ist schon optimistisch gesehen.
Hey, guck mal, 4 Punkte aus den nächsten 2 Spielen wäre auch nicht schlecht. Ein Punkt in Magdeburg und dann gewinnen in Würzburg, das reicht mir völlig aus.
Würde ich unterschreiben, würde ich nehmen. Also wenn mir das jetzt jemand anbietet, mache ich.
Jo.
Hab eine Sache nochmal sagen, die mich gestört hat beim letzten Heimspiel. Oh Gott. Was mich auch schon im letzten Heimspiel gestört hat. Ich finde es ja nicht schlimm, wenn man vor Block 9 feiert, weil das der ursprüngliche Ultra-Block ist. Nur davor die Laula-Welle macht oder da sich hinrichtet beim Feiern. Ich finde es am Ende blöd für den Rest der Südkurve, wenn man das ganze Stadion einmal umrundet und so Fans winkt und klatscht. Und wenn man danach, wenn man dann in der Südkurve fertig war, einfach wieder weggeht, ohne den Rest der Südkurve irgendwie einen besonderen Blick zu würdigen. Also da stehen auch viele Leute, da stehen sogar die meisten des ganzen Stadions. Aber man kann gerne noch die Runde zu Ende machen danach, auch wenn man schon zu Ende gefeiert hat. Weil,
Kiwi, sind sie dann wieder über den Platz zurück in die Kabine?
Ja.
Dann auch
recht normal. Halt nicht so wie vorher, dass alle in einer Reihe so gegangen sind, so geklatscht haben und sowas, sondern halt recht schnurstracks, recht schnell Richtung Ausgang. Dann kann man gerne mal die Runde zu Ende machen und dann nochmal zur Südkurve kommen zum Feiern. Aber so ist es irgendwie ein bisschen blöd.
Ist halt auch die Frage, warum man gerade vor dem zurzeit leersten Block
der Südkurve dann feiern muss. Ja, das kann ich auch verstehen, weil das da normalerweise die Ultras gibt schon, aber das andere ist halt einfach ein bisschen unfair den anderen Fans gegenüber, dass man die halt so ein bisschen liegen lässt, weil die Nordkurve und die Gegend gerade und die Haupttribüne ist halt auch schon ziemlich leer zu dem Zeitpunkt.
Ja, eben.
Da braucht man, also die Südkurve ist halt immer so, dass sie nach Abpfiff halt der vollste Bereich ist. Ist immer so und wird auch wohl immer so bleiben. Sind auch während des Spiels meistens mehr Leute als in anderen Tribünen, weil einfach mehr Leute reinpassen und die Karten günstiger sind. Trotzdem haben es alle Fans gleichermaßen verdient, dass sie ja von den Spielern, das Dankeschön von den Spielern kriegen. Ja, also das würde ich mir wünschen, dass das in Zukunft anders ist. War ja früher auch anders so.
Ja gut, früher sind sie dann noch zum Abklatschen, aber das ist ja...
Ja, das geht natürlich gerade nicht, das kann ich verstehen, aber...
Aber du hast, noch eine zweite Sache. Du wolltest zwei Sachen noch ansprechen.
Nee. Wollte ich?
Ja, du hast gesagt, du hast
noch mehrere zwei Sachen.
Mehrere Sachen sogar, ja, stimmt. Ich dachte, jetzt kommt noch was anderes.
Eigentlich wollte ich eine Sache, nur die Sache ansprechen.
Okay.
Habe ich versprochen.
Ja, ich weiß nicht, was...
Es gab verstanden, ja, alle Sachen, die mich aufregen, dachte ich.
Ja. Es gab ja...
Also Sache, würde ich sagen.
Ja. Eine Sache,
okay. Ich habe jetzt zwei Banner. Ich habe das eine Banner gesehen, konkurrenzbelebtes Präsidentengeschäft. Und was hat einer gesehen, was auf der Gegengrade oben stand?
Da stand zwei Sachen auf der Gegengrade. Einmal, ja, Konkurrenz fürs Präsidium.
Okay.
Ja. Jeder, pass auf, wir schlagen vor, das ist nicht dumm, mehr Auswahl fürs Präsidium. Ja. Und Wahlausschussreform jetzt.
Okay.
Also eigentlich dreimal das gleiche. Also,
ja.
Wie sieht es denn aus da? Gibt es da schon irgendwie Gerüchte, wer das sein könnte?
Also, was wir wissen, ist, dass halt auch für eine AOMV 6 Wochen im Voraus eingeladen werden muss. Das ist bisher noch nicht passiert. Deswegen wird das frühestens Mitte Januar was, dass da die stattfindet. Und es gibt halt natürlich Gerüchte, aber wer da jetzt irgendwie, Axel Ditzinger wird immer wieder genannt und so, aber keine Ahnung, also wer sich da an sich nochmal für interessiert ist, da gab es jetzt halt diesen halt Löwenrunde Facts statt Feelings Podcast, wo eben einmal Sebastian Götze von der Initiative Eintracht und Paul Honicke von der Fanabteilung zugegen waren, also als Gast waren und da auch das alles nochmal aus ihrer Sicht erklären. Ist natürlich vieles, was wir hier auch schon behandelt haben in unserer letzten Folge, aber wer sich dafür interessiert, der kann das hören, weil das, was die beiden erzählen, ist schon ganz interessant. Die am Anfang gerade ein bisschen Tonprobleme da auch, aber dann wird besser und dann ist es auch was die beiden zu erzählen haben, wer sich dafür interessiert, kann da auf jeden Fall nochmal reinhören. Aber wie gesagt, vieles davon haben wir hier auch schon behandelt. Und sonst weiß man da jetzt nichts groß, so.
Also, Spül wie Marc Arnold in der Transferphase.
Wenn man, aber ich habe jetzt auch schon gehört, dass Bratmann und so nochmal überlegt haben, dass die Meinung von letzter Woche nochmal zu revidieren, dass es vielleicht doch ein bisschen zu früh war, das Interview in der Braunschweiger Zeitung, dass er nicht mehr antritt und dass er nach ein paar Tagen überlegen vielleicht doch zu dem Entschluss gekommen ist, das doch nochmal zu probieren.
Das wäre natürlich ein genialer Wahlkampf, das so zu machen. Da sammelt man auf jeden Fall alle extra Stimmen. Ja, ich glaube, dass wenn das macht, dann kriegt er auch nicht mehr Stimmen von anderen Abteilungen.
Was da in diesem Löwenrunde-Podcast eben auch gesagt wurde, ist A, dass es eben nicht stimmt, dass irgendwie niemand sich bereit ist, für Eintracht zu engagieren in führenden Positionen. Das wurde auch gesagt, es können nicht keine Namen nennen, aber es gibt auf jeden Fall Leute, die auch ums Präsidium sich dafür interessieren und das machen wollen. Und was eben auch gesagt wurde, ist, dass es wohl auch so ist, dass zum Beispiel das ein Mythos ist, dass die Sponsoren und so alle sich da eigentlich hinter dem standen haben, was es eben, was man eben auch sagen muss, es gibt verschiedene Sponsoren und da gibt es eben auch ein differenziertes Meinungsbild. Also da haben unterschiedliche Sponsoren auch unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Sachverhalten rund um Eintracht, ne? Dass es halt nicht so ist, dass das man sagen muss, Einheit, also es wird jetzt eh gerade alles viel in Schubladen gesteckt, irgendwie die Fanabteilung will das und die Initiative will das und die anderen Abteilungen wollen das und die Sponsoren wollen das und so, aber das ist ja, sind ja auch verschiedene Menschen innerhalb dieser verschiedenen Gruppen, die auch teilweise verschiedene Ansichten haben und das muss man ja auch nochmal sagen. Wie gesagt, es gab auch Leute, die nicht der Fanabteilung abgehören, die trotzdem gegen Bratmann gestimmt haben. Das
ist ein komplexes Thema, das sich leider sehr viele Leute sehr einfach machen wollen. Also Martin und ich sind zum Beispiel jetzt Ultrafaschisten, ne? laut Leserbriefen der Braunschweiger Zeitung. Ja, also manche Leute machen sich sehr einfach, haben wenig Ahnung, aber viel Meinung. Ja.
Kiwi, du hast es letzte Woche genau gesagt. Es kann nicht sein, dass nur die Fanabteilung dagegen oder mit Nein gestimmt hat. Es muss aus den anderen Abteilungen auch wer so gestimmt haben, sonst es passt halt sonst einfach nicht.
Und auch diese Nein-Stimmen sind ja auch legitim.
Die sind legitim.
Das ist halt auch das Problem, was jetzt auch auf diesen Spruchbändern angesprochen wurde. Es gibt halt auch nur einen Kandidaten. Und wenn dieser eine Kandidat aufgestellt ist, gibt es zwei mögliche Sachen, die passieren. Entweder wird gewählt oder wird nicht gewählt.
Eben.
Wenn man nur für eine dieser beiden Szenarien eine Fortsetzung quasi oder hat, wie es einen Plan hat, wie es also weitergehen soll, dann ist es normal, dass man halt doof ausschaut, wenn das andere Szenario eintritt und man sich nicht überlegt hat, was man dann macht.
Also,
und dann ist das halt eben auch einfach die Schuld von den Leuten, die sich das nicht ausgedacht haben.
Keiner von denen, die aus anderen Abteilungen für Nein gestimmt hat, wird danach angegangen, dann musst du jetzt auch irgendeinen Vertreter benennen, den du irgendwen vorschlagen willst als
Präsident. Vor allem, das haben die auch gesagt, das konnten die nicht, das geht nicht. Das heißt, nur der Wahlausschuss kann ja Leute vorschlagen. Und der hat davor schon gesagt, hat dann direkt nach der Nichtwahl gesagt, er wird heute nicht mehr zusammentreten. Und damit war das vom Tisch. Das heißt, man kann das der Fanabteilung nicht vorwerfen, weil sie nicht in der Lage waren, den vorzuschlagen offiziell. Sie hätten natürlich was sagen können, wir hätten den und den gewollt, aber die Person hätte nicht mehr gewählt werden können bei dieser Mitgliederversammlung, weil der Wahlausschuss dafür die Person aufstellen muss. Und der Wahlausschuss hat aber gesagt, wir werden nicht tagen. Deswegen war das vom Tisch. Das kann man denen nicht vorwerfen, weil die Satzung, die konnten das nicht.
Ja.
Man kann denen ja auch nicht vorwerfen, dass die nicht ums Stadion rumfliegen mit eigener Kraft, weil die einfach keine Flügel haben. Und genauso wenig können die da einen Kandidaten aufstellen. Und was auch dazu kommt, ist, was auch immer wieder betont wird, dass sehr wohl schon immer Vorschläge für Kandidaten eben auch für das Präsidentenamt aus Reihen der Fanabteilung wohl oder Initiative oder aus dem Lager wohl Radler. Nicht öffentlich gab, schon ungefähr eine Handvoll, die halt oft aber auch teilweise einfach nicht mal angehört werden und dann einfach komplett ignoriert werden. Und das ist halt so, wie man gesagt, die destruktiv, weil die dagegen stimmen. Aber wenn die konstruktiv arbeiten, ermöglicht man denen, ergibt man denen auch keine Chance. Das ist dann eben halt, man erwartet halt von denen dann irgendwie auch, dass es die eierlegenden Wollmilchsäue sind, ne?
Ja, im Endeffekt ist auch Bratmann selbst auch schuld. Ich meine, wenn du halt weißt, dass da eine Gruppe gegen dich stimmen wird bei der Wahl,
das war auch angekündigt
auf der Homepage. Deine eigene Excel-Datei haben, wo du deine Unterstützer sozusagen auflistest und da sicher gehst. Ich meine, das macht man bei jeder Parteiwahl so, wenn es mal eng wird. Da hat man halt seine Excel-Datei, wo die Namen stehen. Und aber ich meine, das müsste halt so machen. Dann nimmt er halt seinen Unterstützer, macht eine Liste daraus und wenn es halt sieht aus, okay, das wird klappen, oder wenn man keine Liste hat, allein aus dem Fakt, dass eine Abteilung gegen einen stimmt, dann muss ich halt, wenn ich eine Nummer sicher gehen möchte, dann muss ich halt einfach dann mehr Leute dann nochmal auf meine Seite holen und die dann anrufen kommt auf die Mitgliederversammlung und wählt mich, wenn er wollt, dass ich weitermache.
Jussi, das ist ein Berufspolitiker, der ganz schlechten Wahlkampf gemacht.
Richtig, und das ist ja auch das Problem. Ich frage mich, wo das Problem ist. Ist das Problem an Punkt 1, dass sie gar nicht mitbekommen haben, dass das von der Faninitiative und von der Fanabteilung veröffentlicht wurde vorher, dass da Stimmung gemacht wurde? Also die fehlende Fanny, oder ist Punkt 2 die Reaktion darauf, die einfach ausbleibt? Einer von den beiden Sachen ist falsch gelaufen. Wo ist der Fehler?
Oder dritte Sache, sie haben mobilisiert und deshalb haben einfach nicht mehr so viel auf der Seite waren.
Kann natürlich auch sein. Aber im Zweifel kannst du ja einfach mit Erhöhung der Wahlbeteiligung kannst du das Problem ja lösen. Also
das Ding ist halt auch, das nächste ist mit Wahlkampf und so, er dachte, er muss ja keinen Wahlkampf machen, weil es gibt halt nur einen Kandidaten. Und das ist jetzt ja auch die Forderung, das ist laut unserer Satzung möglich. Warum gibt es da nicht einfach zwei oder drei Kandidatenteams oder Kandidaten, die gegeneinander antreten, in den konstruktiven konstruktiven Wahlkampf treten und den Leuten ihre Argumente vorbringen, warum sie glauben, am besten für den Verein zu sein, und dann mal, dass wir das auch nochmal so machen, mit einer Kampfabstimmung, die von vornherein so gewollt ist, und dass man da sich eben einfach mal drum streitet und dann durch diese Konkurrenz eben vielleicht auch den Verein fördert und nach vorne bringt, weil es ja auch was Gutes sein kann. Wenn wir sagen, na, wir tauschen Argumente aus, kann ja was Fruchtbares sein, wo dann Ideen auch zum Vorschein kommen, wo die Leute gezwungen sind, Ideen für Eintracht zu entwickeln, die dann gegeneinander antreten müssen, und wo dann die entwickelten Ideen dann vielleicht auch den Verein nach vorne bringen können. Wo man den Leuten dann mehrere Optionen gibt, wo dann wahrscheinlich auch jemand gewählt wird und dann man nicht jetzt in eine Situation kommt wie jetzt. Das müsste man dann halt einfach nur mal machen, aber das war ja nicht gewollt. Man wollte sich da in irgendeinem Hinterzimmer einen Kandidaten auszüngeln, hat den dann da quasi sich auserkoren, hat gedacht, er wird halt durchgewunken und gut ist, aber man hat merkt jetzt halt, so funktioniert es halt manchmal nicht, und dann fragt man sich halt, warum nicht einfach mal mehrere Kandidatenteams zulassen.
Aber das ist genau das, was ich letzte Woche gesagt hatte, dass gar nicht da sich darauf geguckt wird, warum die so gewählt haben, sondern dass sie das gemacht haben. Das hatte ich letzte Woche gesagt, und die ganze Woche ist nichts anderes passiert. Ich weiß gar nicht, von wann der Bericht in der BZ war, gestern, vorgestern, die Statement vom Präsidium. Das waren mehrere Absätze lang, eine halbe oder eine Viertelseite, und da wurde nichts anderes gesagt, in vielen verschiedenen anders formulierten Sätzen, als dass die Fanabteilung destruktiv ist, weil sie keinen Kandidaten präsentiert hat. Das wurde da auf einer Viertelseite in verschiedenen, wirklich, es war immer dieselbe Message, nur anders formuliert. Und das ist das Statement vom Präsidium. Also die machen immer noch, stellen sich nicht die Frage, warum die so gewählt haben, sondern nur, dass sie so gewählt haben.
Ja.
Das ist das falsche Verständnis von Politik, in dem Fall Vereinspolitik. Du musst dich fragen, warum haben die das gemacht? Was kann ich machen, dass sie ihre Meinung ändern? Naja.
Ja.
Drehen uns im Kreis. Das ist eigentlich genau das, ja, es hat sich seit letzter Woche nichts geändert.
Nee. Ich habe auch gerade gedacht, irgendwie haben wir genau das gleiche gesagt wie letzte Woche.
Ja.
Ja, das ist gerade, was mich so ein bisschen beängstigt, weil ich meine, das ist gut, es muss nicht um die Schnelle gehen, aber es ist halt, bei Eintracht ist wieder, man hat so den Eindruck, es passiert halt sehr viel wieder hinter der Kulisse, und dann gibt es ja plötzlich, kommen Namen raus, und dann geht es irgendwie von vorne wieder los. Oder Bratmann macht weiter, keine Ahnung, oder will weitermachen, also, keine Ahnung was.
Eigentlich sollte es schon schnell gehen.
So. Ja. Naja.
Ja, ich würde sagen, wir machen Feierabend für heute.
Ja.
Und hören uns dann nächste Woche, wahrscheinlich nach dem Würzburg-Spiel, dann wieder. Mach's gut. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.